Kennt ihr diese Erfahrung, wo ihr eine herrliche Zeit habt mit Gott? Vielleicht auf einer Freizeit oder auf einer Konferenz, vielleicht im Gottesdienst oder so eine persönliche Auszeit mit Gott. Du hast eine wunderbare Zeit mit Gott und dann kommst du zurück in den Alltag und es ist das völlige Chaos. Kennt ihr das? Irgendwer hat ein Auto angefahren und die Katze hat auf dem Teppich gekotzt. Die Kinder benehmen sich wie besessen und dein Schatz ist aggressiv. Das ist normal. Rechne damit. Jesus und Petrus und Johannes und Jakobus, die machen hier so eine Erfahrung. Die waren gemeinsam oben auf dem Berg Hermon, dem Berg der Verklärung. Und Jesus wurde verwandelt in seinen verherrlichten Zustand. Er hat weiß gestrahlt und da waren Mose und Elia und boah, was für eine herrliche Erfahrung. Der Petrus wollte gar nicht weggehen, hat gesagt, lass uns hier bleiben, lass uns Hütten bauen, lass uns ein Kloster bauen, es ist so gut hier zu sein. Lass uns einfach die Gemeinschaft, die Herrlichkeit mit Gott genießen. Egal die 9 anderen, die unten geblieben sind und die kaputte Welt, die da unten wartet, lass uns bleiben in der Herrlichkeit. Und Jesus hat gesagt, nee, das ist gut für eine Zeit lang. Aber Jesus ist hinabgestiegen von diesem Berg der Verklärung, um hinaufzusteigen auf einem anderen Berg, auf Golgatha, um zu bezahlen für unsere Schuld, um uns zu erlösen, zu befreien von unserer Schuld, die uns von Gott trennt. Er ist hinabgestiegen von diesem Berg der Verklärung, um die Sünde und das Böse und das Unheil und Leid dieser Welt zu konfrontieren. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir können nicht immer nur diese Bergerfahrungen haben und da hängen bleiben. Nee, diese Bergerfahrungen sind dafür da, um uns zuzurüsten für den Dienst im Tal, wenn wir wieder unten sind, im Alltag sozusagen. Es ist da, um uns zuzurüsten für den Dienst an anderen Menschen. Als Christen sind wir keine Regentonnen. Geschlossene Gefäße, wo Gott was reinfüllt und dann steht es da, einfach für uns selbst. Wir sind mehr wie Schläuche, um es weiterzuleiten, was Gott in uns hineinfließen lässt, womit Gott uns beschenkt, wir dürfen es weiterleiten und weitergeben an unsere Mitmenschen. Andere lieben und dienen im Namen Jesu. Das ist, was Dienst eigentlich ist, echter Gottesdienst, ne? Wenn wir wirklich anderen im Namen Gottes dienen, dann ist es ein Überfließen aus unserer Gemeinschaft mit Gott, ein Überfließen aus unserem Leben auf andere. Wir können sehr wenig selbst produzieren. Jesus sagt eigentlich, ohne mich könnt ihr nichts tun. In mir selbst habe ich wenig Geduld und wenig Liebe, wenig Herz für andere, bin vor allem selbstsüchtig, aber wenn Gott an mir wirkt und mich füllt mit seinem Geist und seinem Leben und mein Herz verändert und mich beschenkt, und dann ist es was, was ich weitergeben kann. Ich kann ein Schlauch sein, dass er durch mich wirken kann. Ich bin sein Werkzeug, ich stelle mich ihm zur Verfügung. Das ist christliches Leben. Wenn wir das nicht weitergeben, was er uns gibt, womit er uns füllt, dann ist dieses Wasser in uns, wenn wir bei diesem Bild bleiben wollen, abgestanden. Das wird abgestanden und fad und langweilig. Wir verlieren so diese Frische in unserer Beziehung mit dem Herrn auch, ne? Deswegen ist wichtig, ich sage immer, jeder Christ soll ein Diener sein. Jeder Christ ein Diener. Das ist keine Frage, ob wir anderen dienen, ob es in der Gemeinde ist oder außerhalb. Aber das ist keine Frage. Jeder Christ ist ein Diener. Wir sind gerettet, wir sind berufen zu dienen. Man kann es beobachten im Leben von Menschen. Menschen, die sich bekehren, und es ist okay, mal eine Zeit lang einfach zu lernen und zu empfangen, aber wenn du dann irgendwann nicht an den Punkt kommst, wo du anfängst weiterzugeben und du anfängst anderen zu dienen, dann wird es langweilig und fad und abgestanden und die Leute werden plötzlich kritisch und sehen nur die kleinsten Fehler und sind unzufrieden. Wenn du an so einem Punkt bist, dann ist es Zeit, von dir selbst wegzuschauen und auf andere zu schauen, anzufangen, das weiterzugeben, was Jesus dir gegeben hat. Was Jesus und die Jünger oder die Jünger mit Jesus hier auf dem Berg der Verklärung erlebt haben, das ist jetzt ein ziemliches Kontrastprogramm zu dem, was jetzt kommt. Lass uns die nächsten Verse lesen hier. Wir lesen ab Vers 37. Es geschah aber am folgenden Tag, als sie von dem Berg herabstiegen, da kam ihm eine große Volksmenge entgegen. Und siehe, ein Mann aus der Volksmenge rief laut und sprach: Lehrer, ich bitte dich, blicke hin auf meinen Sohn, denn er ist mein einziger. Und siehe, ein Geist ergreift ihn und plötzlich schreit er und er zerrt ihn unter Schäumen und kaum einmal lässt er von ihm ab. Er reibt ihn auf. Und ich bat deine Jünger, dass sie ihn austreiben möchten und sie konnten es nicht. Jesus aber antwortete und sprach: O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, perverse Generation, bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her. Aber noch während er hinzukam, warf ihn der Dämon nieder und zerrte ihn zusammen. Jesus aber bedrohte den unreinen Geist und heilte den Knaben und gab ihn seinem Vater zurück. Sie erstaunten aber alle sehr über die herrliche Größe Gottes. Die Jungs kommen mit Jesus von dem Berg der Herrlichkeit herunter und was wartet auf sie? Erst ein Streit. Im Markus-Evangelium in der Parallelstelle lesen wir, dass die Schriftgelehrten, die Theologen mit den Jüngern gestritten haben. Und wie immer das ist, wenn ein paar sich streiten, ist eine riesige Volksmenge rumherum, die Schaulustigen. Ihr kennt es vom Schulhof, wenn zwei sich kloppen, ne, dann stehen alle herum. Ein riesen Auflauf. Das war die Situation, in die Jesus mit den Jüngern da hinunterkommt. Also erstens Streit. Zweitens ist er Konfrontation mit geistlichen Mächten, mit Dämonen, geistlicher Kampf. Als drittes sehen wir Leid und Not. Hier das Leid eines bedürftigen jungen Mannes und die Verzweiflung seines Vaters. Als viertes sehen wir das Versagen der anderen Jünger, was dagegen zu tun. Die Jünger, deine Geschwister, deine Mitarbeiter haben versagt. Fünftes sehen wir Unglaube. Jesus sagt ihr Ungläubiges. Und als sechstes ihr verkehrtes Geschlecht, diese verkehrte, perverse Welt, in der wir leben. Kommt euch das bekannt vor? Ist das nicht der Alltag, in dem wir leben? Ist das so ein Kontrastprogramm zu diesen geistlichen Auszeiten mit Jesus? Ich erinnere mich daran, besonders krass wurde es mir bewusst, als ich auf der Bibelschule war. Ich war auf der Bibelschule bis zu einem Sonntag und das ist wunderbar. Ne? Bibelschule, beschäftigt sich den ganzen Tag mit Gottes Wort, du bist viel mit Christen zusammen und du fängst jeden Tag mit Gebet und Anbetung an. Ich war bis am Sonntag auf der Bibelschule und am Montag bin ich zurück auf die Uni. Und eine Vorlesung mit irgendeinem marxistisch-linksliberalen Professor. Volles Kontrastprogramm. Aber es ist die Welt. Und das ist gut. Und das ist der Grund, warum wir noch in der Welt sind. Warum Jesus uns noch nicht nach Hause geholt hat, in den Himmel, genauso wie Jesus nicht in den Himmel aufgefahren ist vom Berg der Verklärung, sondern runtergegangen ist ins Tal zu den Menschen. Wir sind das Licht der Welt, sagt Jesus. Wir sind seine Zeugen in dieser kaputten Welt. Das ist der Grund, warum wir noch hier sind. Warum wir noch nicht zu Hause sind im Himmel. Ich glaube, Jesus würde uns keinen Moment länger hier lassen, als es nötig ist. Das wäre grausam, ne? Aber wir sind das Licht der Welt. Es gibt Menschen hier in dieser Welt, die haben Not. Die brauchen unsere Hilfe, die brauchen unsere Ermutigung, unsere Gebete, unser Zeugnis. Gott will nicht, dass wir uns, so wie der Petrus sich das vielleicht gedacht hat, dass wir uns ein Leben lang hier auf irgendeinem Berg zurückziehen, in ein Kloster, wir und der Herr, wir igeln uns ein. Nee, er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. geht hinaus. Vernon McGee hat mal gesagt, Christen sind so wie Kuhmist. Wenn es zusammen auf einen Haufen zusammenklebt, dann stinkt es. Aber wenn es verteilt wird, dann kann es viel Gutes anrichten. Sei das Licht der Welt. Diese Bergerlebnisse mit Jesus sind dazu da, um uns zum Dienst zuzurüsten an anderen Menschen. Und wir brauchen diese Bergerlebnisse, diese Auszeiten mit Jesus. Wir können nur aus der Gemeinschaft mit ihm dienen, aus seiner Kraft. Es ist wichtig, dass wir diese Zeiten haben, aber dann ist auch wichtig, dass wir unseren Glauben ausleben, dort, wo Gott uns hingestellt hat. Erinnert dich der Heilige Geist gerade an irgendjemanden, dem du dienen kannst? Gibt es jemanden in deiner Umgebung, der Not hat? Lass uns offene Augen haben für Nöte unserer Mitmenschen. In Markus 10 heißt es, dass Jesus nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern er ist gekommen, um zu dienen und um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und hier in dieser Situation, als Jesus von dem Berg der Verklärung herunterkommt, wo er verherrlicht war, wo er diese wunderbare Gemeinschaft hatte mit dem Vater und dann Mose und Elia, als er hier herunterkommt, wird er konfrontiert mit einem verzweifelten Vater. Wahrscheinlich können diese Situationen dieses Mannes, wie der sich gefühlt hat, wirklich nur Eltern nachfühlen, die ein Kind haben, das irgendwie furchtbar leidet. Seht hier, sein einziger Sohn. Und wir lesen hier, er ist besessen. Er ist kontrolliert von einem Dämon, von einer persönlichen, bösen, geistlichen Macht. Wir können sagen, er ist ein Gefangener eines dämonischen Wesens in seinem eigenen Leib. Wir lesen hier im Vers 39, ein Geist ergreift ihn und plötzlich schreit er und zerrt ihn unter Schäumen. Und kaum einmal lässt er von ihm ab, er reibt ihn auf. In der Parallelstelle in Markus lesen wir, dass dieser Mann eigentlich stumm war, dieses Kind. Aber dann plötzlich schreit er auf, ah! Und es zerrt ihn zusammen. Also Jesus trifft hier auf diesen schreienden Jugendlichen oder Kind, wir wissen nicht genau, wie alt er war, Streit rundherum, ein verzweifelter Vater, dieser Jugendliche zusammengekrümmt wie ein Epileptiker, nur dass es nicht nach ein paar Minuten vorbei war, sondern wir lesen hier, kaum einmal lässt er von ihm ab, reibt ihn auf. Im Matthäus-Evangelium lesen wir, dass dieser Dämon oft versucht hat, diesen Jungen zu verbrennen, ins Feuer zu werfen oder zu ertränken, ins Wasser zu werfen. Also er wurde von diesem Dämon bereits in mehrere Selbstmordversuche getrieben. Wahrscheinlich war dieser junge Mann von Narben übersät, hatte Brandwunden überall. Zeigt uns das wahre Gesicht des Teufels. Seine Absicht, er ist gekommen, um zu zerstören, sagt uns die Bibel. Es gibt diese geistigen bösen Mächte, genauso wie es Gott gibt. Das ist, was Gott uns sagt in seinem Wort. Du kannst es glauben oder nicht, aber das ist die Tatsache. Und ich kann nur warnen, mit okkulten Praktiken zu spielen. Oder irgendwelche Drogen zu nehmen, die das Bewusstsein erweitern, die uns erweitern für diese geistliche Welt. Oder esoterische Meditationen, die uns für das Übernatürliche öffnen. Nicht alles Übernatürliche, was da draußen ist, ist gut. Sondern es gibt geistliche Wesen, die es nicht gut mit uns meinen, so wie Gott es tut. Die Bibel sagt uns, der Teufel tarnt sich oft als Engel des Lichts. Verspricht Frieden und Entspannung und schöne Gefühle oder irgendeinen geistlichen Kick, irgendwelche abgefahrenen geistlichen Erfahrungen. Aber das Ende davon ist Zerstörung und Sklaverei. Meine Schwägerin und ihr damaliger Freund, bevor sie zu Jesus gekommen ist, die waren sehr verstrickt in Esoterik. Und sie hat erzählt, dass ja, sie steile geistliche Erlebnisse hatte, aber über die Zeit wurde sie immer nervöser und ängstlicher und depressiver, so nach innen gewandt. Fängst nach einer Zeit an, dich gar nicht mehr in der Welt wirklich zurechtzufinden. Das zerstört die Psyche. Genauso wie Drogen zerstören. Erstmal ist ein geiler Kick da, aber das Ende davon ist Zerstörung. Körperlich und psychisch wirst du kaputt. Wirst süchtig, es versklavt, es vereinnahmt, es ändert deine Persönlichkeit, es zerstört dein Gehirn. Ich habe gelesen über eine australische Studie aus diesem Sommer, die haben herausgefunden, eine Langzeitstudie, haben herausgefunden, dass tägliches Kiffen über lange Zeit das Gehirn um 12% schrumpfen lässt. Mit allen Auswirkungen. Gedächtnisschwund und so weiter. Konzentrationsstörungen. Andere Studie hat herausgefunden, dass ein Joint 20 Mal so schädlich ist für deine Lunge wie eine Zigarette. Macht kaputt. Und ich meine, Kiffen, viele Jugendliche, ist eine Einstiegsdroge für schlimmere Dinge wie LSD und Designerdrogen, die dich im wahrsten Sinn des Wortes um den Verstand bringen. Es ist diese Welt. Viele Jugendliche fühlen sich leer. Viele wachsen nicht mehr in einer heilen Familie auf. Mit Vater und Mutter. Oder wo Vater und Mutter wirklich da sind. Und ihnen fehlt so diese Grundgeborgenheit. Und dann natürlich, jeder Mensch hat ein Loch im Herz. Sowieso. Loch, das nur Gott füllen kann. Wir sind geschaffen auf ihn hin. Wir sind geschaffen auf Beziehung mit ihm hin. Du kannst versuchen, dieses Loch mit allem zu füllen, was die Welt anzubieten hat. Mit materiellem Zeug, mit Beziehungen, mit Sex, mit Esoterik, was immer du willst. Aber es wird dich nicht erfüllen können. Das kann nur Gott. Für ihn hin sind wir geschaffen. Und viele junge Menschen spüren diese Leere. Haben materiell alles, fangen vielleicht sogar schon sehr früh mit Sex an. Das ist übrigens auch was, Sex außerhalb der Ehe, was unsere Seele zerstört. Haben alles, was die Welt anzubieten hat, aber trotzdem leer im Herzen. Unerfüllt. Und immer mehr greifen nach Drogen, nach Alkohol. Vielleicht esoterische Erfahrungen. Sie flüchten sich in Drogen und Esoterik. Sie werden getäuscht und gefangen und zerstört. Vielleicht kennt ihr junge Menschen. Kennt ihr Menschen, die vielleicht nicht besessen sind von einem Dämon, nicht so krass, aber die gefangen sind von irgendwas anderem, die kaputt sind, die krank sind in ihrer Seele, in ihrer Psyche, vielleicht seid ihr sogar selbst betroffen. Studie des Roland-Koch-Instituts vom letzten Jahr hat herausgefunden, dass jeder Fünfte zwischen 7 und 17 Jahren psychische Probleme hat. Jeder Fünfte Jugendliche. Fast 22% der 11- bis 17-Jährigen haben Essensstörungen. Über 5% leiden an Depressionen. Und geht bis zum Selbstmord. War unlängst in Nachrichten, diese furchtbare Begebenheit, wo ein Jugendlicher Selbstmord begangen hat, vor laufender Webcam. Und andere haben zugeschaut. Was können wir tun? Was haben wir diesen Menschen anzubieten? Wie gehen wir damit um? Dieser Vater, der war völlig verzweifelt. Wahrscheinlich in ständiger Angst. Der konnte nicht an ein Feuer vorbeilaufen oder an irgendein Gewässer. Hatte immer Angst, dass der Junge sich da runterstürzt oder reinstürzt. Der war verzweifelt. Und niemand konnte ihm helfen. Nicht mal die Jünger. Der Pastor, die Seelsorger. Niemand konnte helfen. sind im Vers 40 und ich bat deine Jünger, dass sie ihn austreiben möchten und sie konnten es nicht. Was können wir tun? Wir können das tun, was der Vater getan hat. Wir können Menschen zu Jesus bringen. Wie können wir das tun? Indem wir für sie beten, sie vor Jesus bringen. Das ist machtvoll, das ist kraftvoll. Indem wir ihnen von Jesus erzählen, was er für sie getan hat, dass wir Zeugnis geben, dass wir sie einladen. Unsere eigene Familie, eigenen Kinder, dass wir die Bibel mit ihnen lesen, dass wir mit ihnen beten, dass wir mit ihnen reden, dass wir den Glauben vorleben. Bringt sie zu Jesus. Jesus ist fähig, Menschen frei und heil zu machen. Dafür ist er gekommen. Er ist der Einzige, der das kann. Er ist der Einzige, der geistliches Heil vor allem auch schenken kann, Beziehung mit Gott, Wahnsinn geben kann im Leben. Er ist die einzige Antwort, die ich habe. Vers 41 lesen wir, Jesus antwortete und sprach, nur ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bringt deinen Sohn her. Aber noch während er herzukam, warf ihn der Dämon nieder und zerrte ihn zusammen. Jesus aber bedrohte den unreinen Geist und heilte den Knaben und gab ihn seinem Vater zurück. Jesus ist fähig. Jesus heilte bzw. befreite diesen jungen Mann, den niemand anderer helfen konnte. Also bring deine Kinder, bring deine Freunde zu Jesus. Er ist die Antwort, er ist die Lösung. Frage, die uns natürlich jetzt alle beschäftigt als Jünger Jesu, mit der ich abschließen will. Frage ist, warum konnten die Jünger diesem dämonisierten Jungen nicht helfen? Warum konnten die den Dämon nicht austreiben? Warum sind wir manchmal so machtlos? Warum sind wir oft nicht effektiver, Menschen zu helfen in dieser Welt? Es ist interessant, am Anfang dieses Kapitel 9 hat Jesus den Jüngern Autorität gegeben, Dämonen auszutreiben. Aber offensichtlich waren sie nicht fähig. Offensichtlich hatten sie nicht den Glauben, diese Autorität auszuüben. Was war das Problem? Lass uns mal die Fakten zusammensammeln. Hier im Vers 41 lesen wir, Jesus spricht, o ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Parallelstelle im Markus-Evangelium in Markus 9, Vers 22, da spricht der Vater des Jungen zu Jesus und sagt, wenn du etwas kannst, hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Vater sagt auch, wenn du das kannst, dann tu was für uns. Jesus sagt, Frage ist nicht, ob ich es kann. Ich bin der allmächtige Gott. Frage ist, glaubst du mir? Vertraust du mir? Und dann sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Matthäus, in der Parallelstelle, Matthäus 17, Vers 19. Da heißt es, da traten die Jünger nach dem Ganzen für sich alleine zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Seht ihr, die hatten auch diese Frage. Er aber spricht zu ihnen wegen eures Kleinglaubens. Im Markus-Evangelium, Kapitel 9. Und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet und manche Übersetzungen fügen hinzu und durch Fasten. Was war das Problem? Erstens, das erste Problem war Unglauben. Der Vater war sich nicht sicher, ob Jesus das wirklich kann. Hat ihm nicht wirklich es zugetraut. Und auch die Jünger, die waren kleingläubig. Waren auch Zweifler. Aus dem Kontext heraus glaube ich persönlich, dass die verwirrt waren. Jesus hatte gerade zuvor über das Kreuz gesprochen. hat all ihre Erwartungen und Träume über den Messias zerstört. Und sie haben die Bedeutung des Kreuzes nicht wirklich verstanden. Deswegen wird Jesus in den nächsten Versen sie nochmal darauf hinweisen, wieder daran erinnern. Und dann hat Jesus ihnen gesagt, dass auch sie ein gekreuzigtes Leben leben müssen, wenn sie ihm nachfolgen wollen. Und Kreuz war nicht cool in dem Denken damals, das war eine Schande. Gekreuzigt zu werden, das war die Folter, die Todesstrafe für die allerletzten, perversesten, schlimmsten Verbrecher. Und Jesus hat den Jüngern gesagt, ich werde abgelehnt werden, gekreuzigt werden und dann werde ich auferstehen. Wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann müsst ihr euer Kreuz auf euch nehmen, euch selbst verleugnen und mir nachfolgen. Ach. Jünger waren verwirrt, waren sich vielleicht nicht mehr sicher, wer dieser Jesus ist. Ist die eine Sache. Unglaube. Und ich denke, Jesus will uns ermutigen auf der einen Seite und uns sagen, wie diesem Vater, alles ist mir möglich. Aber auf der anderen Seite will er uns auch herausfordern, diesen Vater. Und sagen, vertraust du mir mit deinem Leben? Vertraust du mir für diese Menschen in deinem Leben, die dir wichtig sind, für deine Familie? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fühle mich oft so wie dieser Vater, der gesagt hat, ja, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. So dieses Paradoxe in unserem Leben. Ja, Jesus, ich glaube an dich, aber ich will dir mehr vertrauen. Jesus, ich liebe dich, aber ich will dich mehr lieben. Ich kenne dich, aber Jesus, ich will dich besser kennen. Schwacher Glaube, der sich nach mehr sehnt. Und mich tröstet es und mich ermutigt es, dass Jesus auf diesen kleinen, schwachen Glauben trotzdem reagiert. Jesus liebt es, wenn wir hungrig sind nach mehr von ihm. Und er reagiert und er heilt diesen Jungen. Zweite Problem, damit schließen wir auch ab, das letzte Problem für uns heute. Das zweite Problem war, ich nenne es mal geistliche Nachlässigkeit. Die Jungs haben nicht gebetet und gefastet. Wir könnten es vielleicht so zusammenfassen, das Problem war ein Mangel an Gemeinschaft mit Gott. Mangel an Nähe zu Gott. Warum war das so? Warum haben diese Jungs nicht gebetet? Warum haben die nicht gefastet? Ich nehme an, aus denselben Gründen wie wir. Selben Gründe, die uns davon abhalten. Zu beschäftigt, waren zu abgelenkt. Vielleicht können wir abgelenkt sein. Und ich rede jetzt nicht nur von diese sinnlosen Dinge, mit denen wir unsere Zeit oft totschlagen. Stundenlang vom Fernseher zu versumpern oder nächtelang an Computerspielen oder sonst was rumzuhängen. Es gibt viele Möglichkeiten, unsere Zeit wirklich zu verschwenden. Aber wir können abgelenkt sein mit sehr guten Dingen. Einfach so beschäftigt sein, vielleicht sogar mit dem Dienst, anderen Menschen zu dienen. Wie die Martha, zu der Jesus gesagt hat, Martha, Martha, du bist abgelenkt durch vieles Dienen. Guck mal, die Maria hat das bessere Teil erwählt, die zu meinen Füßen sitzt. Kann sein, dass wir zu undiszipliniert sind. Die Prioritäten nicht richtig gesetzt haben in unserem Leben. Vielleicht war das Problem kalte Herzen. Ich fühle mich nicht wirklich danach, Zeit mit dir zu verbringen, Gott. Vielleicht haben sie sich geistig träge gefühlt. Vielleicht haben sie sich verdammt gefühlt. Das kann uns von Gott abhalten. Ich bin nicht würdig, zu dir zu kommen. Ich bin nichts wert. Ich habe Mist gebaut. Verdammt, das ist eine Lieblingstaktik des Teufels, uns von Jesus fernzureiten. Vielleicht waren sie enttäuscht von Gott. Dass Jesus ihre Erwartungen nicht erfüllt hat. Vielleicht waren sie vor den Kopf gestoßen von dem, was Jesus ihnen gesagt hat. Dass Jesus was getan hat, was ihnen nicht gepasst hat. Vielleicht haben sie Jesus nicht verstanden. hatten Zweifel. Vielleicht war es Eifersucht. Wir wissen, die Jünger haben immer miteinander gestritten, wer der Größte von ihnen ist. Das werden wir nächste Woche ansehen. Vielleicht war das ihr Problem, dass sie nicht gebetet haben. Weil sie gedacht haben, warum immer Petrus und Johannes und Jakobus? Immer die drei, warum dürfen die mit Jesus hoch auf den Berg gehen? Und anstatt zu beten und Gemeinschaft mit Gott zu haben, warum der und nicht ich? Kennt ihr das? Wer weiß? Ich kenne all diese Dinge. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns von diesen Dingen nicht abhalten lassen, von Gemeinschaft mit Gott. Weil er ist unsere Kraftquelle. Ohne ihn können wir wirklich nichts tun. Ohne Gemeinschaft mit ihm brennen wir aus. Da kühlen unsere Herzen aus. Es ist so wichtig, dass wir dranbleiben, dass wir geistig diszipliniert sind. Dass wir Zeit und Raum schaffen in unserem Leben. Und ich sage bewusst schaffen, weil finden werden wir die nie. Wir müssen Zeit und Raum schaffen für stille Zeit mit Jesus. Wo wir Bibel lesen, wo wir ihn betrachten in seinem Wort. Wo wir uns nähern an seinem Wort. Wo wir kommunizieren mit ihm. Beten. Brauchen Zeit für regelmäßige Auszeiten allein mit Gott. Nicht gesetzlich. Irgendwo sie das denken, oh, wenn ich jetzt nicht stille Zeit halte, dann ist Gott irgendwie böse auf mich. Und wir dieses Verdammnisdenken und Leistungsdenken, darum geht es nicht. Und ich glaube, wenn es ums Thema Gebet geht, da können wir uns leicht verdammt fühlen, oder? Wir beten nie genug. Aber ich möchte uns nicht verdammen, ich möchte uns ermutigen. Diszipliniertheit, geistige Diszipliniertheit hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Also, zum Beispiel, wir können es auf eine menschliche Beziehungsebene runterbringen. Zeit mit deinem Partner zu verbringen, ist nichts Gesetzliches, hoffentlich. Ne? Verbringst nicht Zeit mit ihm, weil er sich sonst scheiden lässt. Aber wenn du keine Zeit verbringst, wirst du dich im Herzen entfernen, wird eure Ehe auskühlt. Paulus sagt im 1. Korinther 7, entzieht euch einander nicht, nur für eine kurze Zeit und dann kommt wieder zusammen. Es ist wichtig, dass ihr regelmäßig zusammenkommt. Im Kontext spricht er über die sexuelle Beziehung, aber ich denke, wir können es auch allgemein nehmen. Ist beides wichtig. Nicht gesetzlich. Oh Gott, wenn ich nicht diszipliniert bin, wenn ich nicht Zeit im Gebet verbringe, Zeit mit dir verbringe, oh, dann wirst du dich scheiden lassen von mir, dann wirst du mich ablehnen. Nee, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, unser Herz wird kalt werden, unsere Leidenschaft für Jesus wird erkalten. Wir werden geistig unterernährt sein und schwach. Es ist wie ein Rendezvous mit dem Geliebten hast du nicht, weil du musst, sondern weil du willst. Weil es wichtig ist. Das soll unsere Motivation sein. Aber trotzdem, mich fordert diese Aussage von Jesus heraus. Ich bin kein totaler Chaot. Ich bin nicht total verpeilt und unorganisiert, aber ich würde sagen, ich bin auch nicht die disziplinierteste Persönlichkeit von Natur aus. Es ist recht einfach, mich abzulenken. Für mich leicht, zu beschäftigt zu sein, ganz ehrlich gesagt. Und ich kann mir vorstellen, wie hier die Jünger zu Jesus kommen und sagen, Jesus, warum konnten wir denn nicht austreiben? Und Jesus sagt, diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet, dass diese Jünger gesagt haben, aber Jesus, der kam mit seinem Kind einfach zu uns, da war keine Zeit zu beten. Ich meine, war einfach da, war keine Zeit zu beten oder zu fasten. Und genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Kennt ihr das, wo ihr mit Situationen oder Nöten oder Gesprächen konfrontiert seid und ihr seid völlig so da, völlig blank und schwach und irgendwo nicht in Verbindung mit Gott, nicht in Tune, stehst irgendwie auf der Leitung? Kennt ihr so Situationen? Ich kenne das. Alter Pfadfinderspruch hat gelautet, allzeit bereit. Das ist ein guter Spruch für Christen. Allzeit bereit. Wir wissen nie, wann Gott uns eine Gelegenheit gibt. Oder wann Gott uns eine Tür auftut, um zu dienen. Wir wissen auch nie, wann der Feind angreifen wird. Wann irgendwelche Krisensituationen auf uns zukommen. Und wenn wir dann in der Situation versuchen, unsere Beziehung mit Gott oder unser Leben in Ordnung zu bringen, dann ist es zu spät. Dann haben wir es verpennt. Nee, wir müssen vorbereitet sein. Wir müssen eigentlich ständig wachsam sein, sagt Jesus. Wir müssen ständig stark sein in unserer Beziehung mit Jesus Christus. Klassisches Beispiel ist Garten Gethsemane. Jünger haben gepennt. Jesus hat zu ihnen gesagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Also wir müssen beten, wir müssen geistig stark sein, wir müssen auf der richtigen Wellenlänge sein mit Gott, bevor die Versuchung oder bevor die Herausforderung auf uns zukommt. Was immer das ist, ein schwieriges Gespräch, eine Gelegenheit zu dienen, jemandem von Jesus erzählen, vielleicht eine Versuchung, vielleicht deine Arbeitskollegin, die so arm ist, dass sie sich nicht genügend Klamotten leisten kann, um sich wirklich zu verhüllen. Was immer es ist. Aber wir müssen vorbereitet sein. Wir müssen uns vorbereiten auf diese Situationen, solange unser Geist willig ist. Uns stärken durch Gemeinschaft mit Gott. Uns nähern an Gottes Wort. Diesen Kampf täglich im Gebet kämpfen, jeden Tag zu beginnen und zu sagen, okay, was kommt denn auf mich zu diesen Tag? Und dann mit Jesus drüber zu reden und zu beten und mich geistlich vorbereiten und stärken. Weil wenn ich vorbereitet in so eine Situation gehe, dann ist es nicht mehr so eine Versuchung. Dann ist die Herausforderung nicht mehr so schlimm. Unser Problem ist, wir erliegen oft Versuchungen oder wir erleben oft Niederlagen in Herausforderungen, weil wir es irgendwie so einfach an uns herankommen lassen. Und uns denken, oh ja, wenn das kommt, dann werde ich schon irgendwie damit umgehen. Aber Jesus sagt, in der Versuchung ist unser Fleisch schwach. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Deswegen müssen wir uns vorbereiten, solange unser Geist willig ist. Wir müssen vorbereitet reingehen. Der Sieg kommt, wenn ich vorbereitet in eine herausfordernde Situation reingehe. In der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn ich gebetet habe, wenn ich zugerüstet bin. Vorbereitet. Wenn ein Land in den Krieg zieht, die Soldaten sind vorbereitet. Die gehen nicht einfach so, gucken wir mal, was auf uns zukommt. Schauen wir mal. Nee, die trainieren vorher. Die Feuerwehr trainiert regelmäßig. Die fangen nicht an, irgendwie ein bisschen zu üben, mal zu sehen, wie man den Schlauch richtig hält oder richtig anschließt, wenn wer anruft und sagt, es brennt. Dann ist es zu spät. Hilfseinsatz. Wenn das Rote Kreuz in irgendein Krisengebiet fährt, die sind vorbereitet, die haben trainiert. So ist es auch geistlich. Garten Gethsemane, Jesu hat gerungen in dem Garten. Versuchung war da, mein Wille oder der Wille des Vaters. Und es war ein Kampf. Und Jesus hat im Gebet damit gerungen und hat es geistlich durchgekämpft und ist an einen Punkt gekommen, wo er gesagt hat, Vater, wenn es möglich ist, lass es an mir vorübergehen. Aber wenn es keinen anderen Weg gibt, um die Menschen in Beziehung mit dir zu bringen, um die Menschen zu erlösen, dann nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er war vorbereitet. Und dann, als diese Schar gekommen ist, um ihn festzunehmen, dann war es kein Kampf mehr für ihn. Dann konnte er einfach sagen, hier bin ich. Er war vorbereitet. Auf der anderen Seite haben wir den Petrus. Petrus hat nicht gewacht und gebetet, wie Jesus gesagt hat. Was hat Petrus getan? Er hat gepennt. Wir kommen am Berg der Verklärung. Apostolisches Gebetstreffen. Ich fühle mich manchmal wirklich apostolisch. Aber Petrus hat gepennt. Und dann, was hat er getan, als diese Situation gekommen ist? Die Leute gekommen sind, um Jesus zu verhaften. Er hat menschlich reagiert. Hat das Schwert gezogen, hat reingehauen. Er wollte für seine Sache kämpfen. Er war dem Willen Gottes nicht untergeordnet, hingegeben. Wie leben wir? Du weißt nicht, was der heutige Tag noch bringt. Du weißt nicht, was morgen auf dich zukommt. Wir müssen vorbereitet sein. Geistig fit sein, stark sein, in Verbindung mit Jesus, ihm nahe. Das ist die Lektion hier in dieser Stelle für uns. Es geht um einen Lebensstil der Gemeinschaft mit Gott. Er möchte uns herausfordern, heute Morgen geistlich diszipliniert zu sein oder zu werden. Das ist ein ständiger Prozess. Wir können da alle wachsen. Ich predige zu mir selber. Was hält dich davon ab? Oder euch als Familie davon ab? Von dieser Zeit mit Jesus. Was ist es? Sind es zu viele Termine? Ist der Fernseher? Sind es unbereinigte Konflikte? Petrus, glaube ich, ist es, ne, der den Männern sagt, und mit Einsicht bei euren Frauen, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Wir können wie die Jünger streiten, statt zu beten. Ne? Aber es ist keine gute Strategie, das löst nichts. Das macht alles nur schlimmer. Also nochmal, wir müssen Raum und Zeit schaffen für Zeiten gemeinsam mit ihm. Wie sieht dein Gebetsleben aus? Ich meine, wir lesen hier Beten und Fasten. Wann habt ihr das letzte Mal gemacht? Ich bin ganz ehrlich, ich mache das nicht oft. Ich faste nicht oft. Vielleicht ein oder zweimal im Jahr. Das ist was, was in unserer Kultur uns fast fremd ist. Im Gegensatz zu anderen Kulturen, da ist es was Normales. Indische Christen, wenn ihr die trefft, die fasten regelmäßig. Das ist ganz normal. Genauso wie zur Zeit Jesu. Jesu hat gesagt, wenn ihr fastet, dann macht ihr so und so. Er ist davon ausgegangen, dass sie das tun werden. Wir kennen das fast nicht mehr, oder? Frühe Gemeinde hat regelmäßig gefastet, wenn sie Gottes Führung gesucht haben, wenn sie Älteste eingesetzt haben, wenn sie Missionare ausgesandt haben, steht immer da, sie fasteten und beteten. Oder beteten und fasteten, in dieser Reihenfolge normalerweise. Könnte sein, dass wir zu beschäftigt sind. Und Fasten bedeutet nicht nur nichts zu essen. Es ist nicht biblisches Fasten, sondern Fasten bedeutet eigentlich, dass ich alle Ablenkungen ausschalte, um mich ganz auf Gott zu konzentrieren. Um ihm all meine Zeit, all meine Aufmerksamkeit zu schenken. Auch mich selbst zu verleugnen, meinen eigenen Hunger, meinen eigenen Körper zu verleugnen, um meinen ganzen Hunger sozusagen auf Gott auszurichten. Das ist Fasten. Geistliche Disziplin wieder. Es diszipliniert uns geistlich. Ein Ausrichten auf Gott. Es geht nicht nur darum, oh, ich möchte ein paar Kilo abnehmen, deswegen esse ich nichts. Das ist nicht Fasten. Nee, sondern such wieder einen stillen Ort auf. Ist auch gut, wenn man sich einstimmt, wenn man fastet, na, nicht noch schnell das letzte Fest feiert vor dem Fasten. Vielleicht schon den Abend davor ein bisschen weniger isst, ist das Hungergefühl nicht so stark. Sich einstimmen, auch geistlich, auf eine Zeit des Betens und Fastens, vielleicht Sünden zu bekennen, Gott anzubeten. Es geht darum, alles auszuschalten und mich auf Gott hinzuwenden. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, möchte ich euch ermutigen, das mal zu probieren. Es sind oft Zeiten, wo Gott wirklich zu uns spricht, weil wir verfügbar sind, weil wir zuhören, wo wir neue Kraft empfangen, wo er uns neu begeistern kann für sich und sein Reich. Ich möchte euch ermutigen, längere Auszeiten mit Gott zu suchen. Es wird euch erfrischen, werdet eine neue Nähe zu Jesus erfahren. Wie gesagt, unser Männerwochenende hier ist eine wunderbare Gelegenheit. Männer, wird auch Gelegenheit geben zu fasten das Wochenende, wer möchte. Bin fertig eigentlich. Punkt für uns, die Lektion für uns ist, geistliche Disziplin zu lernen. An Jesus dran zu bleiben. Wollen wir beten, dass er uns darin führt und uns das konkret macht, was es für uns persönlich bedeutet. Vater, danke für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns Antwort bist und Antwort gibst in dein Wort. Ich danke dir, Jesus, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen. Jemanden, der wirklich heil machen kann, der uns wirklich befreien kann und verändern kann. Du bist unsere einzige Hoffnung, Jesus. Ich möchte aber auch beten, dass du uns lehrst, in Gemeinschaft mit dir zu leben. Dass du uns lehrst, disziplinierter zu werden in geistlichen Dingen. Zeig uns, Herr, wie wir Raum schaffen können, um Zeit mit dir zu verbringen. Lehr uns zu beten, mit dir zu leben. Herr, darum bitte ich dich. In Jesu Namen. Amen.